Bitte führt dieses Gespräch fort nach der Predigt. Und ich hoffe, dass ihr das jetzt, was ihr jetzt gerade so, was euch in den Kopf gekommen ist, was ihr vielleicht auch gesagt habt, dass ihr das im Hinterkopf behaltet, wenn wir uns jetzt anschauen, wie Gottes Sicht auf Arbeit ist. Und wie ihr merkt, hoffentlich werdet ihr merken, dass viele Dinge von dem, was Gott sagt, relevant sind für eure Situation. Und vielleicht habt ihr auch schon gemerkt, dass es total wichtig ist, dass wir Gottes Sicht auf unsere Arbeit bekommen, weil wir so viel Zeit damit verbringen und wirklich nicht nur Beruf, nicht nur bezahlte Arbeit, sondern unser Schaffen, unsere Tätigkeit. Und wenn wir nicht nur Sonntagschristen sein wollen und nicht nur stille Zeitchristen sein wollen, sondern wenn wir Gott mit unserem ganzen Leben dienen und anbeten wollen, dann ist total wichtig, dass wir wissen, was das bedeutet für unsere Arbeit, für unsere Tätigkeiten. Wir werden uns ein paar zentrale Bibelstellen dazu angucken, so ein paar Grundlagen schaffen, und ich habe das in drei Punkten strukturiert. Erst will ich deutlich machen, ich denke, die Bibel macht das deutlich, warum Arbeit gut ist, dann warum Arbeit aber auch schwierig ist und dann, wie wir unsere Arbeit machen sollen. So, der erste Punkt, warum Arbeit gut ist. Was deutlich werden wird jetzt gleich, ist, dass Arbeit keine menschliche Erfindung ist. Das können wir leicht denken, dass es eine Erfindung des Kapitalismus, eine Erfindung des, der Gesellschaft ist, eine Erfindung von Menschen, aber es ist echt eine Erfindung Gottes. Das wird deutlich werden. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr gerne 1. Mose 1 aufschlagen. Da wird deutlich, dass Gott direkt in seine gute Schöpfung hinein die Arbeit gegeben hat als etwas, was gut für die Menschen ist. Das ist Teil von Gottes Plan und Gottes Auftrag für die Menschen. Aber sogar noch grundlegend, das geht sogar noch einen Schritt zurück. Gott selbst ist jemand, der arbeitet. Gott selbst ist ein Wesen, das kreativ ist, das schafft, das Freude daran hat, Dinge zu erschaffen. Und das wird deutlich schon in der Schöpfungsgeschichte. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, gerne nehmt eure Bibel. Ansonsten könnt ihr auch hier mitlesen. In 1. Mose 1, Vers 31 steht: Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und dann Vers 2, Kapitel 2, und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte Gott von all seinem Werk, das er durch sein Tun geschaffen hat. Merkt ihr, was für ein Schwerpunkt hier darauf gelegt wird, dass Gott arbeitet, dass er wie ein Handwerker ist, der dieses mit seinen Fähigkeiten, dieses wunderbare Werk, die Schöpfung, macht, erschafft? Denkt auch an die Psalmen, wo immer wieder steht, dass die Schöpfung das Werk seiner Hände ist. Er wird wirklich hier beschrieben wie ein Handwerker, der das alles wunderbar macht. Und dann am Ende, als sein Werk vollendet ist, was macht er? Er freut sich daran. Er schaute sich an und sagt, das ist wunderbar. Das ist genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das ist genauso geworden, wie ich es mir gewünscht habe. Und dann ruht er sich aus von seiner Schöpfungsarbeit. Oder um genau zu sein, er lässt nicht die Füße baumeln, da steht eigentlich, er hörte auf zu arbeiten. Also er hat sein Werk vollendet, seine Schöpfungsarbeit vollendet, und dann am siebten Tag arbeitete er nicht mehr weiter an der Schöpfung. Die Schöpfung war vollendet. Wir werden da gleich nochmal hin zurückkommen, wenn wir uns angucken, was das für eine Bedeutung für uns hat, dieser siebte Tag, der Sabbat. Aber was deutlich wird im Rest der Bibel auch, ist, dass Gott nicht ab dem Zeitpunkt aufgehört hat zu arbeiten. Er ist immer noch aktiv, jederzeit. Jedes einzelne Teilchen dieser Welt, jedes einzelne Atom bewegt sich nur, weil Gott es bewegt. Also er hält alles zusammen. Er ist ständig aktiv. Das ist vielleicht eine neue Idee, aber wenn ihr die Bibel mal von Anfang bis Ende durchschaut, werdet ihr merken, dass alle Dinge, die passieren, Gott gibt uns Essen, Gott erhält die Schöpfung, Gott sorgt für alle diese Dinge. In Johannes 5 sagt Jesus das mal ganz deutlich. Er sagt, als er sich verteidigt, warum er am Sabbat heilen darf, sagt er: Mein Vater wirkt oder arbeitet, das ist genau das gleiche Wort, mein Vater wirkt, arbeitet bis jetzt und ich wirke, arbeite, sagt Jesus. So, und als Gott nun den Menschen das schafft, es ist gar kein Wunder, weil der Mensch in Gottes Ebenbild geschaffen ist als sein Stellvertreter, dass er genauso kreativ und Schaffenskraft hat und Freude und Erfüllung findet in Arbeit wie Gott selbst. Lass uns mal lesen in Kapitel 1, also 1. Mose 1, Vers 27, 28. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Dieser Auftrag, den Gott hier den Menschen gibt, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Das ist genau der Auftrag, den wir haben, den wir erfüllen, wenn wir arbeiten. Was auch immer für Arbeit es ist, die wir machen. Also was deutlich ist hier, ist, wenn er sagt, die Erde untertan, das ist nicht Ausbeutung, das ist auf keinen Fall gemeint, sondern es ist ein verantwortungsvolles sich nutzbar machen der Welt und der Rohstoffe und der Lebewesen auf der Welt. Das wird deutlich, wenn ihr euch anschaut, was Gott zu Adam sagt. Er sagt nämlich zu Adam, als er ihn in den Garten gesetzt hat, oder da steht, ich lese besser so vor, wie es hier steht, Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Also keinerlei Ausbeutung hier, sondern ein nutzbar machen und ein Bewahren der Schöpfung in gleicher Weise. Das ist der Auftrag, den Adam hier gegeben wird, und das ist der Auftrag, den Gott allen Menschen gibt. Und dieses, die Erde sich nutzbar machen, die Erde zu füllen, das ist eigentlich die Grundlage für allen Wissensdrang des Menschen, für alles Erforschen des Menschen, für technischen Fortschritt, für wissenschaftliche Forschung, für Kunst, für Kultur, eigentlich für die ganze Gesellschaft, für unsere Arbeit, die wir machen. Das ist die Grundlage. Wenn wir das machen, dann erfüllen wir dieses Gebot, diesen Auftrag Gottes, den er allen Menschen gegeben hat, nämlich sich die Erde untertan zu machen und die Erde zu füllen. Und Gott hat natürlich uns Menschen gerade deswegen diese Fähigkeiten und diese Neigungen und diese Wünsche mitgegeben, dass wir Freude daran finden, kreativ zu sein, etwas umzusetzen, etwas zu schaffen. Natürlich nicht so wie Gott schafft, das sollte ich vielleicht sagen, Gott schafft aus dem Nichts. Wir schaffen, indem wir Dinge, die Gott uns gegeben hat, verändern und formen. Ihr merkt auch, was für ein positives Bild von Arbeit das eigentlich ist. Deswegen habe ich es ja überschrieben, mit Arbeit ist gut. Weil zu diesem Zeitpunkt die Sünde noch nicht Einzug gehalten hatte in diese Welt. Deswegen ist es wirklich ein Segen, den Gott den Menschen gegeben hat. Und es spricht sogar auch viel dafür, ich kann da jetzt nicht mehr zu sagen, es spricht sogar viel dafür, dass wir, wenn es gut war in der ursprünglichen Schöpfung, dass es auch gut sein wird in der neuen Schöpfung, in der Ewigkeit, dass wir die Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, nutzen werden, um einander zu dienen und um Gott zu dienen. Also es ist wirklich ein sehr positives Bild von Arbeit, das er gibt. Und was auch deutlich wird hier, ist, dass die Arbeit immer mit Gott im Zentrum gemacht werden soll. Also Gott ist natürlich im Zentrum im Garten, das ist uns deutlich, wenn er zur Kühle des Abends in den Garten geht, zu Adam und Eva, das ist deutlich, aber auch der Sabbat als siebter Tag soll den Menschen daran erinnern, dass das Ziel ihrer Arbeit, das Ziel ihres Lebens und auch das Zentrum ihres Lebens die Gemeinschaft mit Gott ist und die Anbetung Gottes. Denn genau das, dazu wird ja der Sabbat im Laufe des Alten Testaments immer deutlicher, dass es ein Tag der Gemeinschaft, des Feiern Gottes, und deswegen feiern wir ja auch. An einem Tag der Woche treffen wir uns als Christen, um Gott ganz besonders nochmal anzubeten. Aber das nicht deswegen, damit wir an den anderen sechs Tagen das nicht machen müssen, sondern im Gegenteil, um uns daran zu erinnern, dass eigentlich unser ganzes Leben daraus bestehen sollte. Unsere ganze Arbeit, unser ganzes Schaffen sollte ein Dienen Gottes und ein Anbeten Gottes sein. Und den Sabbat, den er gibt, der hat natürlich noch eine andere Funktion. Er soll uns erinnern, uns deutlich machen, dass wir nicht ständig arbeiten können und sollen, dass wir Grenzen haben, dass es gut ist für uns, gesund für uns, dass wir Zeiten der Ruhe haben, der Erholung haben. Mehr dazu gleich. Ihr wisst sicherlich, dass unsere Tätigkeiten, die wir machen, häufig nicht so erfüllend und so positiv und so bedeutungsvoll sind, wie das, was hier beschrieben ist. Und warum ist das so? Und die Antwort kennt ihr sicherlich auch. Weil wir und die Welt nicht mehr so sind, wie Gott sie ursprünglich geschaffen hat. Weil Adam und Eva mit der Entscheidung, die sie getroffen hat, diese tragische Entscheidung, selbst, also die Herrschaft Gottes abschütteln zu wollen und selbst das Zepter in die Hand nehmen zu wollen, haben sie wirklich diese Welt und unser Leben in ein Unglück gebracht. Und erst dadurch sind Krankheit und Tod in die Welt gekommen. Erst dadurch sind Mühsal in die Welt gekommen. Also wenn wir Adam hätten sehen können, wie er vor dem Sündenfall gearbeitet hätte, das wäre einfach nur eine riesige Freude und Erfüllung gewesen, wie er das gemacht hat, was Gott ihm gegeben hat, zu machen. Aber so ist es heute nicht mehr. Jetzt ist Mühsal in der Welt, Streit in der Welt. Und das macht Gott ganz deutlich, als er zu Adam nach dem Sündenfall Folgendes sagt. Verflucht ist der Erdboden um deinetwillen. Mit Mühsal wirst du dich von ihm nähren und dein Leben lang. Entschuldigung, mit Mühsal wirst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln wird er dir tragen und das Kraut des Feldes wirst du essen. Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, denn von ihm bist du genommen. Erst von diesem Tag an wurde Arbeit mühsam und frustrierend und hart. Hier am Beispiel von Adam wird deutlich, er muss ab jetzt für seine Familie sorgen. Er muss ab jetzt anbauen und ernten, damit seine Familie genug zu essen hat, damit seine Familie überleben kann. Aber übertragen gilt genau das Gleiche für alle Art von Arbeit. Und ich bin sicher, dass ihr auch solche Erfahrungen der Frustration und des Schweißes und des Mühsals kennt von euren Tätigkeiten. Es kann sein, dass ihr eine Arbeit macht, die sehr körperlich hart ist oder die sehr langweilig ist, wo ihr nur noch die Stunden runterzählt, bis es endlich vorbei ist, oder die sehr stressig ist oder sehr vereinnahmt. Das sind alles Beispiele von diesem Fluch, der auf dieser Welt liegt seit dem Sündenfall. Aber so war es nicht immer. So war es im Ursprung nicht. So war Arbeit nicht gedacht von Gott. Aber es sind nicht nur die Aufgaben selbst, die schwieriger geworden sind, sondern auch das Miteinander, das schwieriger geworden ist. Wir sehen das ja schon an Adam und Eva, die sich gegenseitig beschuldigen und dann auch voneinander Angst bekommen und sich bedecken wollen voreinander. Aber ganz, ganz besonders auch bei ihren Kindern, Kain und Abel. Neid, Eifersucht, Zwist, Streit, Machtsucht, Hass. Das sind alles Dinge, die Einzug gehalten haben in diese Welt und in unsere Tätigkeiten, in unser Miteinander, sei es in der Schule oder im Studium, der Konflikt zwischen Mitschülern oder Studenten oder in der Arbeit, Ausgrenzung oder Mobbing. Das sind alles Beispiele von dieser Art von Neid und Machtsucht und Egoismus, die Einzug gehalten haben. Und viele von uns werden solche Dinge auch kennen aus unserer Tätigkeit. Manchmal machen wir selbst uns auch das Leben schwer. Ich kenne das von mir selber, dass wir durch Trödeln oder Faulheit uns unsere Arbeit, unsere Tätigkeit schwer machen oder durch übermäßigen Ehrgeiz oder Perfektionismus oder indem wir Dinge erwarten von unserer Arbeit, die wirklich Gott uns nur geben kann, indem wir unsere Arbeit auf einen Sockel stellen, wo eigentlich Gott thronen sollte, indem wir von unserer Arbeit erwarten, absolute Erfüllung zu bekommen oder Sicherheit zu bekommen. Nur Gott kann uns das am Ende geben. Und wenn wir das von unserer Arbeit erwarten, dann werden wir enttäuscht werden und dann wird die Arbeit schwierig sein. Also wenn wir jetzt Gottes Sicht, diese Grundlagen, ich fand es war sehr wichtig, zu diesen Grundlagen zurückzugehen, wenn wir das verstehen, dass es von Gott nicht so gewollt war, dass Arbeit so ist, nicht so geplant war ursprünglich, dass aber Arbeit jetzt durch unsere Abkehr von Gott so geworden ist, dann merken wir, dass wir wirklich Hilfe brauchen, dass es so nicht weitergehen kann und nicht so weitergehen soll, dass wir einen Erlöser brauchen, der das, was hier kaputt gegangen ist, wieder zurückbringt zu dem Ursprünglichen, damit wir, wenn wir unsere Fähigkeiten nutzen, wenn wir das machen, was Gott will, dass es nicht mehr mühsam und leidvoll und schmerzhaft ist, sondern dass es wieder Freude und Erfüllung bringt. Wir alle kennen das so ein bisschen sicherlich von Dingen, die wir machen, dass wir die Freude und Erfüllung haben, aber es ist immer auch diese Sachen dabei. Und die gute Nachricht für uns jetzt ist, dass was Jesus am Kreuz gemacht hat, soll das alles wieder zurückbringen. Soll Arbeit erlösen. Also wir denken ja oft, Jesus ist am Kreuz gestorben, um uns unsere Schuld wegzunehmen. Absolut, das ist das, was er gemacht hat. Aber es bedeutet auch, dass alle anderen Dinge, die kaputt gegangen sind in unserem Leben, in unserer Welt, die wird er auch wieder gerade richten und gesund machen. Jetzt in Teilen in unserem Leben und wenn er wiederkommt, eines Tages wird es vollkommen machen. Aber dieses Jetzt in Teilen in unserem Leben bedeutet, dass er möchte, dass wir wieder so arbeiten, wie es ursprünglich gedacht war und nicht so, wie es jetzt ist. Das bedeutet manchmal, dass er unsere Gebete erhören wird und unsere Umstände der Arbeit ändern wird und Schwierigkeiten wegnehmen wird. Das mag manchmal der Fall sein, aber viel häufiger bedeutet das, dass er unsere Gebete hört und unsere Einstellung zu unserer Arbeit ändert. Dass wir nicht mehr eine Einstellung haben, wie ich die hier, wie die Welt um uns herum zu unserer Arbeit, sondern eine Einstellung so, wie Gott es von Anfang an eigentlich wollte. Das ist herausfordernd. Ich hoffe, ihr werdet merken, dass wir das auch aus eigener Kraft nicht können. Wir gucken jetzt gleich mal eine herausfordernde Bibelstelle von Paulus dazu an. Und ich denke, es sollte uns zum Gebet führen. Aber ich denke, es macht auch deutlich, dass Gott sich das wünscht, dass nicht nur unsere Beziehungen erlöst werden und unsere Ehen erlöst werden und unsere unser moralisches Denken erlöst wird und immer mehr so wird, wie es sein soll, Jesus gleich gemacht wird, sondern auch die Art, wie wir arbeiten, wie wir unsere Fähigkeiten nutzen sollen, so werden, wie Jesus sich das gewünscht hat von Anfang an. Es ist ein riesiges Thema und ich könnte jetzt, vielleicht sollten wir mal eine ganze Predigtreihe dazu machen. Wir haben, es ist wirklich ein großes Thema und relevant, glaube ich, für alle von uns. Ich habe am Ende, weil ich wirklich nicht viel sagen kann, ich werde nur eine Bibelstelle, werden wir uns nur angucken, habe ich noch ein paar Sachen mitgebracht. Könnt ihr euch nach dem Gottesdienst auf der Folie anschauen. Das sind ein sehr gutes Buch und einige Links für Informationen im Internet. Was ich toll fände, wäre, wenn ihr merkt, das ist ja jetzt nur so der, so ich kratze ja nur in der Oberfläche jetzt in der Predigt, wenn ihr merkt, das ist ein Thema, was wichtig ist für euch, was ihr verfolgen wollt oder verfolgen solltet, dann macht es bitte. Gerne auch im Hauskreis oder gerne auch, ich meine, es wäre ja toll, wenn Christen in der Gemeinde, die zum Beispiel Mütter sind, sich zusammentreffen. Ich weiß, es gibt auch einen Hauskreis für Mütter und genau darüber sprechen. Was ist Gottes Sicht auf wie ich zu Hause mich um die Kinder kümmere oder wie ich als Mutter lebe? Oder wenn sich Leute, die in Bonn oder in Rheinbach arbeiten, wenn ihr euch treffen würdet mit anderen Christen, um im Gebet und im Austausch zu lernen, was bedeutet es in meiner Arbeitsstelle als Christ zu leben. Also ich hoffe, dass ihr vielleicht so ein bisschen Lust darauf bekommt, das zu machen, weil ich wirklich nur an der Oberfläche kratzen werde. Also lasst uns eine Bibelstelle anschauen. Ich lese sie noch nicht vor, weil ich euch zuerst noch sagen muss, was mit Sklaven gemeint ist in dieser Bibelstelle, weil das ganz... Sonst werdet ihr die ganze Zeit immer nur daran denken, was ist denn das? Sklaverei. Also es ist ganz klar, dass die Bibel gegen Sklaverei ist. Aber es war auch klar, dass es damals eine Art von Sklaverei gab in der Antike. Das sollte man eigentlich besser Leibeigenschaft nennen, nicht Sklaverei. Denn es gibt einen großen Unterschied zu der Sklaverei, die wir aus Amerika kennen. Es waren leibeigene Hausdiener, zu denen Paulus hier spricht in der Stelle in Kolosser. Es ist eine Stelle, wo er spricht zu Ehemännern und Ehefrauen, zu Eltern und Kindern und zu leibeigenen Hausdienern, so nenne ich die mal, und zu ihren Herren. Also immer diese Beziehung, die es in einer Hausgemeinschaft damals gab. Und diese leibeigenen Diener, die waren nicht frei, die konnten nicht woanders hingehen, insofern ganz anders als wir. In der Regel, wenn wir einen Job haben, können wir den auch wechseln. Aber sie konnten durchaus Geld verdienen und sie konnten sich durchaus ihre Freiheit dann auch erkaufen. Und sie haben Anweisungen befolgt, genauso wie wir, wenn wir Tätigkeiten machen, auch Anweisungen von anderen Menschen häufig befolgen müssen. Oder auch die Umstände vielleicht uns dazu zwingen, etwas zu machen. So, lass uns mal diese Bibelstelle lesen. Kolosser 3, Vers 22 bis 25. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren in allem. Tut es aber nicht nur, wenn ihr gesehen werdet, um euch anzubiedern, sondern gehorcht ihnen mit aufrichtigem Herzen, weil ihr Furcht vor dem himmlischen Herrn habt. Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet. Ihr dient doch Christus, dem Herrn. Wer jedoch Unrecht tut, wird den Lohn für sein Unrecht erhalten, ohne Ansehen der Person. Also was Paulus hier den Hausdienern sagt, das gilt genauso auch für uns, wenn wir Aufgaben erfüllen müssen. Und was, wo er jetzt hier irdische Herren sagt, irdische Chefs, bitte setzt das ein, was für euch relevant ist. Ob es jetzt euer Chef in der Firma ist oder ob es der Lehrer oder eure Eltern sind oder wer auch immer euch die Anweisung gibt. Und ich glaube auch für Leute, die, wie jetzt zum Beispiel einer Mutter, die sich um die Kinder kümmert, die nicht eine Anweisung bekommen, sondern die einfach wegen der Umstände wissen, dass sie das machen müssen, machen sollen. Auch für die trifft es zu, auch wenn sie jetzt nicht Anweisungen von einem Menschen gehorchen, Folge leisten. Also was er hier sagt ist, wir sollen unseren irdischen Chefs gehorchen. Das heißt, das machen, was sie sagen. Wir sollen unsere Arbeit gut machen. Wir sollen alles so umsetzen, wie es uns gesagt wird. Klingt ein bisschen platt, aber wartet mal ab. Gott ist es wirklich egal, wie groß oder klein oder wie wichtig oder unwichtig die Aufgabe ist, die wir machen sollen. Er sagt hier, wir sollen in allem das machen, was uns gesagt wird. Wir sollen über das hinausgehen, was uns gesagt wird, vielleicht sogar, wird jetzt im Nächsten deutlich. Das heißt nicht, ich meine es klein, unsere Arbeitswelt heute oder auch in der Familie, heißt nicht, dass man nicht auch etwas hinterfragen darf. Und das konnte der Sklave damals nicht, denke ich. Aber wenn Paulus heute geschrieben hat, würde ich sagen, dass er auch sagt, das erlaubt hätte, dann auch zu hinterfragen, ist das wirklich das Beste? Und dann die Möglichkeit zu geben, dass der Chef dann sagt, na gut, dann machen wir es doch anders. Du hast recht. Sie haben recht, vielleicht. Und es ist auch klar, dass es Grenzen gibt, nämlich da, wo wir Gott nicht mehr gehorchen würden, wenn wir unserem Chef gehorchen würden, wo es einen Konflikt gibt zwischen dem, was Gott will und was der Chef will, dann ist es ganz klar, dass wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen, so wie Petrus das sagt vor dem Hohen Rat. Das ist auch klar. Aber trotzdem, die Herausforderung ist hier. Wir sollen in allen Dingen unsere Arbeit gut machen und dem, der uns Anweisungen gibt, Folge leisten. Und sogar, das ist jetzt ganz wichtig, sogar wenn niemand es sieht. Ich habe jetzt gehört, es gibt, die Deutschen sind auch sportverliebt, aber in den USA, die sehr gerne Basketball oder Baseball sehen, da gibt es Webseiten, wo man sehen kann, dann gibt es einen Knopf, das ist der Boss-Knopf. Wenn der Boss um die Ecke kommt, drückt man den, dann wird schnell ein Spreadsheet, also eine Tabelle gezeigt, damit man seine, also so aussieht, als würde man Arbeit machen. Aber genau das ist es hier nicht. Gerade wenn niemand guckt, sollen wir das Richtige machen. Und vor allen Dingen nicht nur äußerlich widerwillig, sondern, was sagt er hier? Von Herzen. Mit Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sollen wir das machen. Das ist eine ganz schön große Herausforderung, oder? Stellt euch mal vor, ihr habt einen richtig schwierigen Chef, den ihr vielleicht auch gar nicht leiden könnt und der will was von euch, wo ihr denkt, das ist Blödsinn. Und Gott sagt, nein, ihr solltet es tun. Wenn ihr euren Chef nicht überzeugen könnt, dass es anders besser ist, dann sollt ihr es tun. Es sei denn, es ist unmoralisch. Ihr solltet es aber sonst tun. Es ist keine Frage, dass wenn wir das umsetzen wollten in unserem Leben oder auch als Schüler oder als Kinder zu Hause, was auch immer unser Umfeld ist, braucht es Gottes Hilfe. Das ist gar keine Frage. Ich meine, wir können ja nicht unser Herz ändern, oder? Könnt ihr euer Herz ändern? Könnt ihr sagen, ich mag das überhaupt nicht, aber jetzt will ich es wollen. Wir brauchen Gottes Hilfe, damit unser Herz verändert wird, dass wir es aus ganzem Herzen machen, gerne machen. Und dass wir auch vielleicht Liebe entwickeln für die Leute, die uns diese Anweisung geben. Aber jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt. Wenn ihr nur eine Sache mitnehmt, heute ist ja eine lange Predigt, nehmt bitte das mit. Egal, was unsere Arbeit ist, egal für wen wir hier auf der Erde arbeiten, im Grunde genommen arbeiten wir für Jesus. Ich sage es nochmal, egal was unsere Arbeit ist und egal wer unsere irdischen Chefs sind, unser eigentlicher Chef ist Jesus. Das macht Paulus hier sehr deutlich. Er sagt, besonders die zweite Stelle hier, die ich markiert habe, ihr dient doch Christus, dem Herrn. Und denkt ihr nicht, dass es einen riesigen Unterschied macht, für wen wir arbeiten? Dass es einen riesigen Unterschied macht für unsere Motivation, unsere Freude an der Arbeit? Dass wir dann merken, dass es sinnvoll ist, bedeutungsvoll? Schaut euch zum Beispiel diesen Mann mal an. Das hier ist Lawrence Lipscomb. Der arbeitet als Reinigungskraft in einem großen Gebäude in Washington, D.C., in den Vereinigten Staaten. Vermutlich kein besonders interessanter Job, vermutlich auch ein nicht besonders gut bezahlter Job. Aber wisst ihr, wer sein Chef ist? Ja, der Präsident der Vereinigten Staaten ist sein Chef. Das Bild wurde natürlich vor ein paar Jahren aufgenommen, aber das ist sein Chef. Glaubt ihr nicht, dass es einen Unterschied macht für seine Arbeit, dass er weiß, Er arbeitet für den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ich glaube, es macht einen riesigen Unterschied für ihn. Was für einen Unterschied macht es für uns, wenn wir wissen, wir arbeiten nicht nur für diesen Chef hier auf Erden, sondern wir arbeiten zugleich für Gott. Ich glaube, es würde genau einen viel größeren Unterschied noch machen für unsere Motivation, für unsere Freude bei der Arbeit. Denn alle Fähigkeiten und Talente, die Gott uns gegeben hat, die will er, dass wir die einsetzen, um diesen Auftrag zu erfüllen, den er der Menschheit gegeben hat, die Erde zu füllen und die Erde sich untertan zu machen, die Erde nutzbar zu machen. Egal, was ihr macht, sei es, dass ihr auch als Reinigungskraft arbeitet, dass ihr in der Landwirtschaft arbeitet, dass ihr am Computer arbeitet, dass ihr in der Gemeinde arbeitet, all das in gleicher Weise ist ein Dienst für Gott, weil ihr Gottes Auftrag in dieser Welt erfüllt und weil ihr die Fähigkeiten, die Gott euch gegeben hat, einsetzt, um ihm zu dienen und um den Menschen um euch herum zu dienen. Und dann sagt er auch noch, dieser himmlische Herr wird uns dafür entlohnen, wenn ihr eure Talente und Fähigkeiten einsetzt, um Gott zu dienen und den Menschen zu dienen, selbst wenn eure irdischen Chefs das ignorieren und nicht honorieren, sagt Jesus, er wird uns das honorieren, er wird uns das belohnen. Ich schließe ab mit den Worten von Jesus, die er am Ende des Gleichnisses der anvertrauten Talente gesagt hat, das wirklich ein super Gleichnis auch ist, das ihr euch mal angucken könnt für diese Situation. Da sagt er in Kapitel 25, Matthäus 25, Vers 21, sein Herr, das ist ein himmlischer Herr, ist ein Bild für Jesus, sprach zu ihm, zu dem letzten Knecht, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Lass uns beten. Jesus, wir wünschen uns so sehr, dass du uns deine Sicht auf unsere Arbeit, auf unsere Tätigkeit, auf unser Schaffen gibst. Und dass wir erkennen, dass wir jeden Tag, wenn wir arbeiten, wenn wir etwas tun, um Menschen um uns herum zu dienen, um Aufgaben zu erfüllen, die wir haben, dass wir dir eigentlich dienen, weil du uns diesen Auftrag gegeben hast, weil du uns die Fähigkeiten gegeben hast, diese Aufgaben zu machen. Bitte erfüll uns mit Freude für unsere Arbeit, mit Motivation und mit der Kraft, das Gute und das Richtige zu tun und es gut zu tun. Dass wir wirklich mit unserem vollen Herzen, mit unserer vollen Kraft unsere Arbeit tun, um dir zu dienen, um den Menschen zu dienen. Herr, gib uns immer mehr deine Sicht auf unseren Alltag, damit wir nicht nur sonntags Christen sind, sondern jeden Tag unseres Lebens dir dienen. Amen.